Ich bin jetzt verbunden mit Claudia Heid. Du bist hier eigentlich auf einer Party, das heißt auf einer Geburtstagsparty 60 Jahre NATO. Warum haben denn so viele Menschen was dagegen gegen 60 Jahre NATO?
Naja, vielleicht zuerst, es gibt ja gerade quasi zwei Partys. Eine wahrscheinlich sehr langweilige, auf der die diversen NATO-Regierungschefs sich selber feiern und ihr Bündnis feiern. Und dann gibt es einen Gegengipfel, der feiert hoffentlich das baldige Begräbnis dieser NATO, weil wir alle der Meinung sind, dass diese NATO in den 60 Jahren, die es sie gibt, diese Welt wesentlich unsicherer gemacht hat, wahrscheinlich Millionen von Menschen das Leben gekostet hat, dafür gesorgt hat, dass politisch völlig falsche Entscheidungen getroffen worden sind, falsche Prioritäten gesetzt worden sind, Geld für Rüstung ausgegeben ist, worden ist, was für Bildung oder für den Gesundheitsbereich wesentlich dringender notwendig gewesen wäre. Und deswegen diese Welt anders aussieht, als sie aussehen könnte, wenn es diese NATO nicht gegeben hätte. Um das aber ganz konkret zu machen, das bedeutet schlichtweg, dass die NATO auch in den angeblich so übersichtlichen Zeiten des Kalten Krieges nicht für ein schönes Gleichgewicht des Schreckens beigetragen hat, sondern dafür gesorgt hat, dass wir in einem extrem labilen Gleichgewicht gelebt haben, in dem die Welt mehrfach an dem Rande der totalen atomaren Vernichtung war und außerdem mit dazu beigetragen hat, dass ganz viele Stellvertreterkriege überall auf dieser Welt stattgefunden haben, die wahrscheinlich wirklich Hunderttausenden bis Millionen von Menschen das Leben gekostet haben. Wir müssen nur nach Vietnam gucken, einer dieser vielen Stellvertreterkriege war. Also die NATO hat mit dazu beigetragen, dass der Westen sich als militärisches Bündnis zusammenfinden konnte, sich hochrüsten konnte, in den Rüstungswettstreit mit dem Osten, mit dem Warschauer Pakt getreten ist und dadurch dafür gesorgt hat, dass diese Welt nicht Frieden, nicht Versöhnung näher gekommen ist, sondern dass diese Welt immer unsicherer geworden ist. Und als dann endlich der Zeitpunkt kam, am Ende der Blockkonfrontation, als der Warschauer Pakt zusammengebrochen ist, wäre ja die Chance gewesen, dass die NATO wenigstens an diesem Zeitpunkt gesagt hat, okay, ist nochmal gut gegangen, ist es zum Glück nichts Schlimmeres für die Menschen in Europa wenigstens passiert. Aber sie hat diese Chance auch nicht ergriffen, sondern sich neue Zwecke gesucht zur Verteidigung von Energieressourcen, zur Abwehr von Flüchtlingsströmen, zur neuen Form von Geopolitik, all das zu ihrem neuen Sinn und Ziel erklärt und ihre Chance nicht genutzt, sich selbst aufzulösen und damit wieder neue Gräben durch diese Welt gerissen hat. Und all diese Punkte bringen uns halt dazu zu sagen, diese 60 Jahre sind wirklich mehr als genug und wir leben sicherer und besser ohne diese NATO.
Ich merke schon, da kommen die Emotionen auf. Wer ist eigentlich wir?
Und hier ist ein ganz breites Bündnis von Menschen aus. Ich habe langsam den Überblick verloren. Von auf jeden Fall 30 Ländern, nicht nur aus Europa, sondern auch aus den USA, aus Kanada, von einzelnen Vertretern aus Nordafrika. Wir haben sogar Menschen aus asiatischen Ländern dabei. All die Menschen, die diese Militärpolitik absolut kritisch sehen und sie sich eben zusammengefunden haben, um gemeinsam zu protestieren, also um Demonstrationen durchzuführen, um Gegengipfel zu machen, in dem die Inhalte diskutiert werden, was unsere Auseinandersetzung mit dieser NATO ist, aber auch um sich zum Beispiel in Aktionen zivilen Ungehorsams einfach auch ganz konkret dieser NATO in den Weg zu stellen und zu hoffen, diesen Gipfel wenigstens, wenn nicht zu verhindern, dann wenigstens schwieriger zu machen und etwas Sand im Getriebe zu sein.
Nun ist es ja so, dass zu dieser Party immer noch neue Leute dazustoßen und zwar auf der anderen Seite. Sprich, zwei Länder sind jetzt neu aufgenommen worden. Was ist es so attraktiv, hier dazuzustoßen heute zur NATO?
Ja, also ganz konkret redest du, denke ich mal, von Kroatien und Albanien.
Richtig.
Also zumindest, wenn wir jetzt mal Albanien nehmen, nicht unbedingt ein demokratisches Land, obwohl die NATO sich ja als Allianz der Demokratien sieht und auch als solche stilisiert. Aber genau das ist ja nicht die Pointe. Die Pointe ist eher, dass die Zugehörigkeit zur NATO bedeutet Zugehörigkeit oder sich zugehörig fühlen bestimmte Eliten zu einer Form, einer Wirtschaftsform, einer Form von neoliberaler Globalisierung, wo es die Annahme gibt, wer das militärisch unterstützen kann, wer das militärisch unterfüttern kann, hat auch die Chance, seine Ideen von der Gestaltung der Welt global umzusetzen. Und damit ist die NATO eben für manche politische Eliten sehr attraktiv und die Mitgliedschaft ist für sie sehr attraktiv. Interessanterweise ist ganz spannend, dass überall dort, wo diese Mitgliedschaft ansteht, wie in Georgien oder Ukraine, die ja möglicherweise die nächsten Beitrittskandidaten sind, dass in der Bevölkerung keineswegs so unisono gut gefunden wird. Aber diese demokratischen Spielregeln oder auch ernst nehmen, was die Bevölkerung will, in der NATO nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. Und alles, was wir von der Zukunft der NATO wissen, darauf hindeutet, dass Demokratie immer mehr zum Auslaufmodell wird und es immer mehr darum geht, noch effektiver globale Machtprojektionen vorzunehmen.
Die NATO ist ja auch kein homogener Block. Ich denke da an Griechenland und die Türkei, zwei NATO-Staaten, die auch mal schnell aufeinander losgegangen sind.
Na, die NATO ist zum Glück kein homogener Block und es gibt Interessensunterschiede zwischen einzelnen NATO-Ländern. Natürlich sind die zwischen Türkei und Griechenland die besonders auffälligen, wobei es nach meiner Ansicht eher eine Sache der Vergangenheit ist und eher jetzt zum Beispiel bei ganz konkret der Zypern-Frage, die hier ansteht, wo Griechenland und Türkei die jeweiligen Mutterländer des Konfliktes sind, dass dort schon in nächster Zeit auch mit einer Lösung zu rechnen ist, weil schlussendlich auch zwischen diesen Ländern Griechenland und Türkei die gemeinsamen Interessen größer sind als das Trennende. Und das gilt auch für viele andere NATO-Staaten, die immer wieder in einzelnen Punkten Auseinandersetzungen haben. Dass aber schlussendlich wahrscheinlich zumindest im Moment noch das Verbindende größer ist als das Trennende und deswegen das Interesse an der Aufrechterhaltung der NATO dummerweise leider noch größer ist als die trennenden Punkte. Wobei wir als Friedensbewegung durchaus genau diese Sollbruchstellen, die in der NATO sind, auch ausspielen und ausnutzen können. Also wenn in einem Land eine starke Antikriegsstimmung da ist, diese auch zu unterstützen und so viel Druck zu machen, dass Regierungen schlussendlich mehr auf ihre Bevölkerung hören müssen als auf die anderen NATO-Staaten.
Wir reden hier auch über 60 Jahre NATO, das heißt Geburtstagsfete. Man könnte natürlich auch hingehen und gleich mal einen Blick in die Zukunft werfen. Das heißt, in den letzten praktisch 10 Jahren gab es ja keine richtige Friedensdividende, sondern die NATO hat sich praktisch umgebaut. Wie kann es denn in Zukunft aussehen? Wie könnte es, wenn man mal positiv denkt, mit der NATO weitergehen?
Also ich vermute mal, du meinst positiv aus NATO-Sicht, nicht unbedingt positiv aus Friedensbewegungssicht,
Ich
oder?
meinte eigentlich positiv, ja, man kann es auf beiden Seiten betrachten.
Also positiv aus Friedensbewegungssicht ist, wenn diese NATO so schnell wie möglich aufgelöst wird, wenn diese NATO ihre Bedrohlichkeit nicht mehr entfalten kann, die sie momentan tun kann. Dazu gehört eine Abschaffung der atomaren Komponente, dazu gehört eine Abschaffung ihrer Krisenreaktionskräfte wie der NATO Response Force, dazu würde eine massive Abrüstung gehören. Also verschiedene Punkte, die klar machen würden, dass dieses Bündnis nicht mehr so eine Bedrohlichkeit entfalten kann, wie es das jetzt tun kann. Aus meiner Sicht ist jetzt ja eigentlich nicht die Frage Sicherheit für die NATO, sondern für den größten Teil der Welt ist die Frage Sicherheit vor der NATO. Also Sicherheit müssen wir wirklich anders denken, wenn wir es positiv tun wollen. Also Sicherheit muss dann so diskutiert werden, wie können wir allen Menschen auf diesem Globus das Gefühl geben, sicher zu sein. Und das klappt nur durch vertrauensbildende Maßnahmen, durch Abrüstung und durch gegenseitige Absprachen, was Sicherheit angeht, die aber nicht einen Block gegen den anderen bedeuten, sondern wirklich eine globale Lösung für Sicherheitsfragen. Und das funktioniert nicht mit Militärblöcken, sondern nur ohne solche Militärblöcke.
Das heißt, dass die Sicherheitsdividende, die man hat, tatsächlich, oder die Friedensdividende, um es mal genauer auszudrücken,
Ja.
die Friedensdividende, die man hat, tatsächlich in friedensstiftende Maßnahmen hineingibt. Ja, dann wollen wir nochmal ganz kurz nach den Kosten dieser Kriege, das heißt der jetzigen NATO-Politik, fragen.
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil die NATO seit ein paar Jahren die feste Vorgabe an ihre Mitgliedstaaten hat, nämlich mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts auszugeben für den Rüstungsbereich. Die USA machen das, und zwar deutlich. Die haben ungefähr 4% ihres Bruttoinlandsprodukts, die sie jährlich ausgeben für den Rüstungsbereich. In Deutschland sind es aber zum Beispiel nur 1,4%, während umgedreht alle neuen NATO-Mitgliedstaaten längst gezwungen sind, dieses Geld dafür auszugeben. Und genau diese neuen NATO-Mitgliedstaaten sind aber besonders arme Staaten. Das heißt, all das Geld, was ins Militär fließt, fehlt für andere Politikbereiche und sorgt bei neuen Mitgliedsländern wie Rumänien oder Ungarn dafür, dass sie sozial noch weniger in der Lage sind, auszugleichen, was in der Bevölkerung an Bedürfnissen da ist. Das heißt, schlussendlich führt diese NATO-Kriegspolitik und vor allem auch diesen Druck auf stärkere Militärausgaben dazu, dass Armut in den Ländern zunimmt und damit die Instabilität dieser Länder zunimmt. Und das ist für mich so ein weiterer Punkt, wie NATO zu Unsicherheit beiträgt, nicht nur durch ihre Außenpolitik, sondern auch durch die innenpolitischen Auswirkungen der entsprechenden Entscheidungen. Und wenn man diesen Druck zum Beispiel eben auch auf den deutschen Rüstungshaushalt nicht weiterhaben will, muss man ganz klar sagen, dass diese NATO-Politik absolut falsch ist. Und was mich in diesem Kontext total ärgert, ist, dass selbst die Konjunkturkrise jetzt nicht dazu führt, dass die Militärausgaben hinterfragt werden, sondern dass die Konjunkturpakete, also zumindest Konjunkturpaket 2, dazu genutzt worden ist, den Rüstungsetat noch weiter zu vergrößern. Und der wurde ohnehin schon vergrößert. Jetzt wird mit dem Konjunkturpaket werden Maschinenpistolen gekauft, Panzer gekauft, Kampfdrohnen gekauft und so weiter. Das ist eine unglaublich lange Liste, die das Militär schon lange hatte, aber jetzt die Chance ergriffen hat, diese Liste auch abzuarbeiten und entsprechend einzukaufen. weil das zeigt eigentlich, wie wenig es um die Menschen geht und wie sehr es um bestimmte Interessen geht und wie viele Gründe wir haben, dieses NATO-Jubiläum, diesen Geburtstag gründlich zu versalzen und durch unseren Protest klarzumachen, dass es so viele Menschen gibt, die sich was anderes wünschen.
Ich sehe schon, man könnte hier stundenlang und weiterreden. Claudia, gibt es irgendwo eine Webseite, wo man sich weiter informieren kann?
Na, es gibt ganz, ganz viele Webseiten. Es gibt natürlich die Webseite des quasi offiziellen NATO-Protestes. Das ist die no-to-nato.org. Aber ich mache natürlich auch Werbung für die Organisation, für die ich arbeite, für die Informationsstelle Militarisierung, auf deren Homepage man auch sehr, sehr viele spannende Texte in der Zwischenzeit auch auf Englisch und Französisch zu NATO findet. Und das ist die IMI, also IMI, dann -online.de. Und alle, die sich dafür interessieren, können da zum Beispiel eine NATO-Broschüre, die die Informationsstelle produziert hat, runterladen, also kostenlos runterladen und ganz viele spannende Informationen drin finden.
Das war Claudia Heid von der Informationsstelle Militarisierung. Merci.
Danke.